So, ich wünsche euch auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. In meiner Predigt soll es um die Grundlage des christlichen Lebens gehen. Und wenn wir über das christliche Leben nachdenken, da fällt uns dieses eine Stichwort der Heiligung ein. Und Heiligung, das möchte ich gleich zu Anfang klarstellen, ist nicht gesetzlich zu leben. Wenn wir heute über das christliche Leben sprechen, dann sprechen wir genauso über das Evangelium von Jesus Christus. Nicht, dass wir es einmal erkannt haben und danach ohne leben, sondern wir haben es einmal erkannt und wachsen immer mehr in der Erkenntnis, um wirklich wahrhaft christlich leben zu können. Und ich möchte es anhand eines Beispiels machen aus dem Römerbrief und ich werde gleich den Text mit euch darin lesen, aber zuvor möchte ich euch eine Frage stellen, die ich in der Vorbereitung gefunden habe. Und zwar wurde ein bekannter Theologe einmal gefragt von einem jungen Christen, der neu oder frisch im Glauben gewesen ist. Er fragt diesen erfahrenen Christen, was ist das Eigentliche des christlichen Lebens? Wir können auch fragen, was ist die Grundlage oder das alles Entscheidende im Leben eines Christen? Und bevor ich die Antwort vorlese, was würdest du sagen? Wenn ein junger Christ, der erst in den ersten Jahren seiner Nachfolge mit Jesus steht, dir so eine Frage stellt, was würdest du antworten? Es ist an erfahrene Christen gerichtet. Sagen wir mal 10 Jahre plus. Das ist keine rhetorische Frage, ihr sollt wirklich überlegen, was würdest du antworten? Ich habe selber darüber nachgedacht und mir kamen Antworten wie, das Entscheidende ist, Jesus Christus im Leben zu haben. Ich denke, es ist eine gute Antwort, aber viele Begriffe fehlen. Der Begriff des Evangeliums, der Begriff der Gnade, der Begriff der Heiligung, der Heiligkeit Gottes. Ich habe mir gedacht, aus Gnaden allein zu leben. Aber auch da fehlt der Begriff der Heiligkeit, denn die Heiligkeit Gottes nährt die Gnade Gottes in meinem Leben. Der größere Blick auf Gott macht mir gibt mir ein tieferes Bewusstsein von der Gnade Gottes. Dieser Theologe antwortete mit einem lateinischen Begriff. Er sagte, das alles Entscheidende im Leben eines Christen ist, coram Deo zu leben. Und gleich zu Beginn, coram Deo ist kein Seelsorgekurs. Viele von uns kennen diesen Begriff coram Deo von dem Seelsorgekurs, den es heutzutage gibt, aber coram Deo kannten schon die Reformatoren vor 500 Jahren, auch sie sagten, das ist das Entscheidendste im christlichen Leben, im Leben eines Christen. Und wörtlich übersetzt bedeutet dieser Begriff oder diese zwei Wörter bedeuten vor Gottes Angesicht. Coram Deo bedeutet vor Gottes Angesicht oder in der Gegenwart Gottes. Wenn dieser Mann also sagt, dass alles Entscheidende in der Nachfolge von Jesus Christus ist coram Deo, dann sagt er nichts anderes als lebe beständig in der Gegenwart Gottes, unter seiner Herrschaft und Autorität und zu seiner Herrlichkeit. Coram Deo bedeutet also nicht nur aus Gnaden zu leben, sondern in der ganzen Gegenwart Gottes zu leben. Und das schließt seine Heiligkeit mit ein, die mein Gnadenbewusstsein für meine Sündhaftigkeit noch größer werden lässt. Wir wollen diesen Begriff Coram Deo noch weiter kennenlernen, was er bedeutet. Und der Text dazu, den finden wir in Römer Kapitel 14, Vers 7 bis 9. Und der Kontext zu dieser Bibelstelle, also Kapitel 14, soll uns als heutiges Beispiel dienen, um diesen Begriff Coram Deo kennenzulernen. Also zuerst der Predigttext oder der Kern von Kapitel 14 und danach würde ich gerne mit euch beten. Römer Kapitel 14, Vers 7 bis 9. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrscht, sowohl über Tote als auch über Lebende. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für dein Wort, das du uns an diesem Morgen gibst, und ich möchte dich um Gnade bitten, dass dein Wort, das wir gelesen haben und auch jetzt tiefer entdecken wollen, dass du es in unsere Herzen schreibst und dass es uns in unserer Nachfolge begleitet, dass wir dir allein zur Ehre leben und unsere ganze Freude in dir suchen. Deswegen bitte ich dich, öffne unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Gesetz. Amen. Zunächst ganz kurz zu dem Text selber. Auf den ersten Blick kommen die Verse 7 und 8 sehr wiederholend vor. Als ob Paulus immer und immer wieder dasselbe sagen würde. Als ob er sich immer wieder im Kreis drehen würde. Und ja, er wiederholt sich tatsächlich immer wieder, aber nicht auf identische Art und Weise. Es ist immer mit einer kleinen Änderung. In der ersten Runde in Vers 7, denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst, drückt Paulus es negativ aus. Er sagt, wie man nicht lebt. Ja, keiner von der Gemeinde Jesu, keiner lebt für sich selbst. Und dann in der zweiten Runde in Vers 8, also im ersten Teil von Vers 8, drückt er es positiv aus, wie wir als Christen leben. Ja, Christen leben nicht für sich selbst, Vers 7, jetzt, denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn, und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und dann gibt es im zweiten Teil von Vers 8, liefert er uns wie eine Art Zusammenfassung, die er beginnt mit, und es sei nun. Und es sei nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn, das hat er davor nicht gesagt. Er betont hier die Zugehörigkeit zu Gott. Und in diesen drei Punkten habe ich meine Predigt gegliedert. Der erste Punkt ist, nicht für uns selbst leben, Vers 7. Nicht für uns selbst leben. Der zweite Punkt ist, sondern für den Herrn. Sondern für den Herrn. Und der dritte Punkt ist, denn wir gehören dem Herrn. Denn wir gehören dem Herrn. Nicht für uns selbst leben, sondern für den Herrn, denn wir gehören ihm. Wir gehören dem Herrn. Zum ersten Punkt, nicht für uns selbst leben. Paulus stellt in Vers 7 und 8 zwei Möglichkeiten vor, zwei Möglichkeiten gegenüber, zwei Lebensweisen, die er auf der einen Seite als sich für sich selbst Leben bezeichnet und auf der anderen Seite, und die stellt er ihm gegenüber, bezeichnet er sie es als dem Herrn zu leben. Also die eine Lebensweise ist für sich selbst zu leben und die zweite ist dem Herrn zu leben. Und würde man eine Umfrage unter den Menschen machen mit der Frage, würden sie lieber für sich selbst leben oder für jemand anderen? Ich glaube, wir würden eine eindeutige Antwort bekommen. Natürlich möchte ich für mich selbst leben. Denn im Eigentum von jemand anderem zu leben, klingt irgendwie nach Rückschritt. Es klingt irgendwie so danach, als ob wir wieder im Mittelalter angekommen wären, wo wir als Bauernvolk einem König dienen und ihm arbeiten und unsere Ernte einholen, aber sie nicht für uns selbst haben dürfen. Natürlich wollen wir für uns selbst leben. Und so wollen wir uns ganz kurz unter dem Punkt nicht für uns selbst zuerst einmal anschauen, was meint denn Paulus eigentlich für sich selbst zu leben? Und ich möchte das so deutlich zu machen, indem Paulus geht hier in einem ganzen Kapitel, entfaltet er, was es bedeutet, dem Herrn zu leben. Und ich möchte aus dem Ende von Kapitel 15, Vers 1, wo er das auch sagt, möchte ich mal das Gegenteil ableiten. Ihr werdet gleich verstehen, was ich meine, wenn wir Kapitel 15, Vers 1 lesen. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen. Und jetzt heißt es, und nicht uns selbst zu gefallen. Und Vers 2 noch, jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Worauf es mir ankommt, ist, er sagt hier, dem Herrn zu leben bedeutet, nicht uns selbst zu gefallen. Und im Umkehrschluss bedeutet es, wenn man für sich selbst lebt, lebt man so, dass man sich selbst gefällt. Ich möchte das einmal deutlich machen, beziehungsweise nur ganz kurz anmerken, und wie aktuell das Wort ist, das wir hier gerade lesen. Denn genau das ist eigentlich das Lebensmotto von vielen Menschen heute in dieser Welt. Zu leben, so dass ich mir selbst gefalle. Und man hört solche Sätze wie, ich möchte jetzt ein paar vorlesen und ihr entscheidet einfach, ob ihr das schon mal gehört habt oder nicht. Wenn nicht, ist auch gut, aber zumindest sind sie mir begegnet. Entweder im Fernsehen, auf Plakaten oder persönlich auch von Menschen gehört. Sei du selbst. Sei fit. Sei Teil unseres Fitnessstudios. Sei endlich du selbst. Sei frei. Sei ein Teil unserer Bank und nimm einen Privatkredit auf. Sei dir selbst treu. Folge deinem Herzen. Endlich selbst bestimmen können. Das sind diese Sätze, dieser Zeitgeist, der in diesen Sätzen vorkommt, dass einem versprochen wird, einem Freiheit versprochen wird, ein befreites Leben versprochen wird, wenn die Menschen sich selbst befreien, sich selbst entdecken. Wir finden unser wahres Leben, indem wir uns von äußeren Einflüssen wie Herkunft, Familie, Religion, Tradition abgrenzen und dadurch selbst bestimmen, wer wir sind. Äußere Autoritäten, Staat, Eltern haben mir nichts mehr zu sagen. Und man denkt, dass wenn man nicht auf sich selbst schaut, unter die Kontrolle und Unterdrückung von anderen gerät. Das ist die Angst. Also die größte Angst besteht darin, sich selbst untreu zu sein. Das ist der neue moralische Maßstab. Bin ich mir selbst treu oder nicht? Und genau aus diesem Grund werden Ehen beendet. Weil der Ehepartner mich verändern wollte. Ich konnte nicht so bleiben, wie ich bin in meiner Ehe. Jobs werden nach kurzer Zeit gekündigt, weil der Beruf nicht zu mir selbst gepasst hat. Oder Kinder werden im Bauch der Mutter getötet, weil das kommende Kind meine Lebenspläne durcheinander bringen würde. Und ich einfach keine Mutter bin. Ich wäre nicht selbst, wenn ich Mutter bin. Und wenn du jetzt vielleicht 70 oder älter bist und sagst, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, ist es völlig okay. Denn ich habe das Gefühl, dass diese Lebensweise, die ich gerade beschrieben habe, eine eher neuere Erscheinung ist. Wir dürfen aber nicht in die Gefahr kommen, wir haben es im Prediger gelesen, dass zu sagen, früher war alles besser. Auch früher gab es einen anderen Zeitgeist. Aber ich habe das Gefühl, dieses Lebensmotto herrscht in unserer Kultur hier vor. Aber nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch in Gemeinden und Kirchen wurde mein Innerstes zur Richtlinie meines Lebens. Indem wir sagen, dass alles, was spontan aus mir hervorkommt, was ich in meinem Inneren fühle, das ist Gott wohlgefällig. Ich diene nicht oder bin nicht gastfreundlich, weil es richtig ist, weil es mir jemand sagt, weil ich es lese, sondern erst wenn ich mich danach fühle, ist es richtig. So viel zu dem ersten Punkt, zu sagen, was ist eigentlich, was bedeutet es, für sich selbst zu leben und sich selbst zum Maßstab zu machen. Und jetzt möchte ich zum zweiten Punkt schon kommen, der geht ein wenig länger. Was bedeutet es, dem Herrn zu leben? Und ich möchte jetzt dieses Beispiel aus der Gemeinde, also diese weltliche Denkweise, die in die Gemeinde gekommen ist, also ich rede jetzt nicht von unserer Gemeinde, sondern allgemein in den Gemeinden und Kirchen, möchte ich kurz zur Seite stellen und ich möchte gleich wieder zurückkommen, aber zuvor möchte ich diese alternative Lebensweise vorstellen, nicht für sich selbst zu leben, sondern dem Herrn. In Vers 8, denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn. Und manche Übersetzungen, besonders die Übertragungen, die ein bisschen es leicht verständlicher haben wollen, die übersetzen mit, denn sei es auch, dass wir leben für den Herrn. Es ist völlig legitim, das so zu übersetzen. Genau das ist damit gemeint, wenn es heißt, dem Herrn zu leben, heißt es, für den Herrn zu leben. Und warum Paulus diesen grundlegenden Satz oder diesen grundlegenden Abschnitt von Vers 7 bis 9 für das christliche Leben hier an dieser Stelle schreibt, möchte ich jetzt anhand von dem Zusammenhang einmal deutlich machen. Ich habe am Anfang erwähnt, dass Kapitel 14 von einer wirklichen Situation, von einem wirklichen Problem in Rom handelt. Und obwohl Paulus nie in Rom gewesen ist und auch sonst kein Apostel diese Gemeinde gegründet hat, schreibt hier Paulus in Kapitel 14 als ein Hirte, als ein Ältester, ja, als ein Seelsorger an die Gemeinde in Rom und gibt ihnen Rat, wie sie ihre Situation beurteilen sollen. Was war das Problem? Was ist die Situation? Wir wissen nicht viel über die Gemeinde in Rom, da, wie gesagt, weder Paulus noch irgendein Apostel sie gegründet hat. Und trotzdem gab es sie bereits. Und was wir über die Gemeinde in Rom wissen und sagen können, das können wir bruchstückhaft aus der Apostelgeschichte entnehmen. Und ich bitte euch einmal, Apostelgeschichte aufzuschlagen. Wir werden jetzt die Gemeinde in Rom kurz kennenlernen, damit wir verstehen, was der Hintergrund von Kapitel 14 ist. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Apostelgeschichte 2, da haben wir das Pfingstereignis, das Kommen des Heiligen Geistes und auch die Pfingstpredigt, die erste Predigt, die Petrus gehalten hat. Und da heißt es in Vers 8, da wundern sich die Leute, und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind. Und jetzt kommt eine lange Liste von den Mundarten, also von den Sprachen, die dort vertreten sind. Und dann heißt es in Vers 10, und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer. Also wir wissen aus Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 10, dass dort zu Pfingsten römische Bürger waren, die entweder wirklich Juden waren oder Römer, die sich zum jüdischen Glauben bekannt haben und zu diesem jüdischen Fest, unserem Pfingsten heute, nach Jerusalem gepilgert sind. Sie haben die Predigt von Petrus gehört und haben sie womöglich, so wie viele andere, nach dieser Predigt, haben sie Buße getan und Jesus als Christus, als ihren Herrn bekannt und sind dann irgendwann mal zurück in ihre Heimat nach Rom gegangen. Und diese Judenchristen haben dann die ersten Gemeinden, die erste Gemeinde oder die ersten Gemeinden gegründet. Was wissen wir noch über die Gemeinde in Rom? Apostelgeschichte Kapitel 18 gibt uns noch einen Hinweis. Apostelgeschichte 18. Da lesen wir etwas von einem verwirrenden Hinweis, so möchte ich es mal ausdrücken. Wir können Vers 1 auch noch mitnehmen, den einen Satz. Danach schied er von Athen, Paulus, von Athen und kam nach Korinth und er fand einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war und Priscilla, seine Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Es ist deswegen verwirrend, weil Aquila und Priscilla keine Juden waren. Wir wissen, dass sie Judenchristen waren. Wir wissen aus dem nächsten Kapitel, dass Aquila und Priscilla zum Beispiel Apollos aufgenommen haben und ihn in den Wegen Gottes unterrichtet haben. Also es gab einen Befehl vom Kaiser Claudius in Rom, der gesagt hat, alle Juden sollen raus. Aus der Geschichtsschreibung, ich habe es eigentlich jetzt nicht mit reinbringen wollen, aber der Grund dafür ist, dass es immer wieder Tumulte gab mit Juden, und man nimmt an, dass es eben zwischen Juden und Christen war und dass die Juden dann ausgewiesen wurden. Und wenn wir uns das jetzt ganz praktisch vorstellen, ich denke, Aquila und Priscilla hatten nicht lange Zeit, um ihre Theologie auszulegen. Ja, dass sie sagen, ja, wir waren Juden, aber wir sind dann Christen geworden. Weil Jesus die Erfüllung des Alten Testaments, das interessiert einen römischen Soldaten nicht. Er sagt, Juden, okay, raus mit euch. So könnte man sich es ein wenig erklären, dass auch sie fliehen mussten und dass auch alle anderen Judenchristen von dort gehen mussten. Und aus der Geschichte wissen wir, dass dieser Kaiser Claudius, der diesen Befehl gegeben hat, dass er ihn ungefähr 45 bis 50 nach Christus gegeben hat und 54 nach Christus, also sagen wir mal ungefähr 5 Jahre nach seinem Befehl, starb Claudius und mit ihm starb auch sein Befehl, dass die Juden und Judenchristen gehen mussten. Und ab 54 kamen dann langsam diese Judenchristen und auch die Juden kamen wieder zurück nach Rom. Und wir lesen dann in Römer Kapitel 16 in dieser Grußliste, Römer Kapitel 16, Vers 3, Paulus sagt, grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Also auch Priscilla und Aquila sind bereits schon in Rom wieder angekommen. Auch sie sind wieder zurückgegangen nach Rom in ihre Gemeinde. Wichtig für uns ist nun, uns die Situation in Rom deutlich zu machen. Ihr werdet gleich merken, warum diese etwas geschichtliche Hinführung. Die Gemeinde in Rom bestand von Anfang an aus jüdischen Christen durch dieses Pfingstereignis. Und aufgrund ihrer missionarischen Arbeit sind auch Römer, also Heiden, zum Glauben gekommen. Paulus erwähnt sie immer wieder im Römerbrief. Er sagt immer Nationen, er spricht immer von Heiden. Um 50 nach Christus mussten dann viele oder alle jüdischen Christen aus Rom fliehen. Die Gemeinde in Rom besteht also jetzt zum Großteil aus heidnischen Christen. Und 54 nach Christus, also 5 Jahre ungefähr später, kommen diese geflohenen Judenchristen langsam zurück nach Rom. Und das ist unsere Situation in Kapitel 14. Lest mit mir Kapitel 14, Vers 1. Den Schwachen im Glauben aber nehmt auf. Ja, jetzt können wir es schon uns ein bisschen erklären, warum er hier von Aufnahme spricht. Den Schwachen im Glauben nehmt auf. Wer ist der Schwache im Glauben? Ja, gut, da kommt er noch nicht hin, aber er sagt, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Also er sagt hier, durch diese Entfremdung von Judenchristen und Heidenchristen und wieder dieses Aufeinandertreffen nach 5 Jahren, gab es Spannungen in der Gemeinde in Rom. Und das ist auch der Grund, vielleicht auch, also mit ein kleiner Grund, warum er Römer Kapitel 9 bis Kapitel 11 schreibt. Diesen starken heilsgeschichtlichen Zusammenhang zwischen Juden und den Nationen. Lass uns jetzt weiterlesen in Vers 2 und 3. Da wird jetzt erklärt, wer dieser Schwache ist oder wer diese Schwachen sind. Einer glaubt, er dürfe alles essen. Der Schwache aber isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn aufgenommen. Hier geht es nicht um den schwachen Vegetarier, sondern es geht um diejenigen, die aus Reinheitsvorschriften, wir lesen das in kommt davon, wenn man etwas spontan machen möchte. Wir lesen es in Kapitel 14, ich finde gerade den Vers nicht da, sagt Paulus, dass er überzeugt davon ist, dass alles Essen rein ist. Also es geht hier nicht um Vegetarier, sondern um Reinheitsgebote und diese Schwachen sind eben diejenigen, die sich noch unter dem alten Bund gebunden fühlen. Und wir werden gleich sehen, dass es auch um jüdische Festtage geht, aber zuvor vielleicht noch ein paar Bemerkungen zu diesen ersten 3 Versen. In Vers 3 geht Paulus sehr barmherzig und verständnisvoll mit den Schwachen um. Er sagt zu den Starken, die er später so nennt, wer isst, verachte nicht, der nicht isst. Also der Starke soll den Schwachen nicht verachten, weil er noch auf die alten Speisegebote achtet. Warum ist er an dieser Stelle so barmherzig mit den Geschwistern, wo er an anderer Stelle knallhart ist? Und Vers 1 gibt uns eine Teilantwort. Es geht um, in der Elberfelder heißt es, um zweifelhafte Fragen. Man kann auch dieses Wort anders übersetzen mit Fragen des Gewissens. Es sind Fragen, die man wörtlich übersetzt hin und her überlegen kann. Es geht nicht um Ehebruch. Paulus würde nie so reden bei einem Ehebrecher. Nimmt ihn auf in seiner Schwachheit. Es geht auch nicht um Mord. Es geht nicht um ein falsches Evangelium, wo er sagt, nimm den Schwachen auf, sondern es geht um Fragen des Gewissens. Die jüdischen Christen haben auch nicht gesagt, zumindest nicht hier, an anderer Stelle ja, aber nicht hier, sie haben nicht gesagt, diese Speisegebote halten, das wird uns retten. Auch da wäre Paulus, schätze ich, viel härter. Und er sagt, falls so ein Denken in der Zukunft auftauchen sollte, deswegen warnt er auch die Schwachen, er sagt nämlich, und wer nicht ist, richte den nicht, der ist. Zu sagen, kann er überhaupt gerettet werden, wenn er sich nicht an die Reinheitsgebote hält? Paulus warnt also in Vers 3 vor einem hochmütigen Verachten von Geschwistern, die weniger Erkenntnis haben als sie, aber er warnt auch vor einem vorschnellen Richten von Geschwistern, die anders leben als sie selbst, das aber nicht eindeutig geboten wird in der Heiligen Schrift, so wie die Ehe nicht zu brechen oder nicht zu morden. Da ist die Bibel ganz klar. Im Grunde genommen sagt Paulus in Vers 4, und ich finde diesen Anfang oder diese Frage so gut: Wer bist du? Und es tut gut, uns diese Frage ab und zu stellen. Wer bin ich eigentlich? Besonders im Umgang mit anderen Geschwistern. Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich, Markus, dass ich mich gegen eine andere Person erhebe, dass ich ihn verachte, dass ich ihn richte in Gewissensfragen? Und das ist genau das, was in Vers 4 macht. Er sagt: Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Er sagt hier: Ihr untereinander seid Knechte. Und er warnt davor, sich gegenseitig als Herren aufzuspielen, als ob ich der Herr über euch wäre. Paulus erinnert sie: Sie haben einen Herrn, diese Schwachen, die diese Speisegebote noch halten. Sie haben einen Herrn und er vermag, dass sie aufrecht gehalten werden, trotz Mangel an Erkenntnis. Und nun kommt in Vers 5 und 6 zu jüdischen Festtagen. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn. Und wer isst, isst dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Und hier kommt jetzt eine weitere Begründung dafür, dass die jüdischen Christen, die sich an die Reinheitsgebote gehalten haben, dass sie nicht gesagt haben: Die erretten uns. Hier haben wir einen weiteren Hinweis, denn Paulus sagt: Und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Paulus ruft die Gemeinde auf, in Gewissensfragen, wir haben das am Ende von Vers 5 gelesen, völlig gewiss zu sein, völlig überzeugt zu sein. Aber diese Überzeugung muss nicht zwingend ausgelebt werden. Denn, und jetzt kommen wir wieder zu diesem für sich selbst leben und dass dieses Denken der Welt in die Gemeinde Einzug gehalten hat, denn mein innerstes Gewissen ist nicht mein höchster Maßstab, wie ich lebe. Der höchste und christliche Maßstab ist das Wort Gottes. Lasst uns Vers 7 in diesem Zusammenhang lesen. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Also erinnert sie, auch wenn ihr verschiedener Meinung seid, ihr untersteht jemand anderem. Und damit eben nochmal zu diesem Denken von Christen, die ihre Gefühle zum höchsten Maßstab erklären. Der Punkt ist, der Heilige Geist redet absolut und er kann durch mein Gewissen reden, in meinem Handeln, in meinem Umgang mit anderen Geschwistern. Ja, er redet, aber meine fleischliche Lust, es dem anderen heimzuzahlen, was er mir vor einem Jahr getan hat. Auch diese fleischliche Lust redet in meinem Herzen und das nicht selten. Und so ist es ein gutes Anliegen, wenn wir sagen wollen: Ich möchte nur von Herzen dienen und von Herzen gastfreundlich zu sein. Aber wenn wir nicht so fühlen, heißt das nicht, dass ich befreit davon wäre, sondern es heißt, dass ich in diesem Punkt Buße tun muss und dass Gott mir darin noch Veränderung schenken muss. Und das ist der Unterschied zur Welt. Selbst wenn es gut ist, auf mein Innerstes zu hören, höre ich noch viel mehr auf das Wort Gottes. Und andersherum genauso. Selbst wenn ich jetzt etwas erkannt habe und es auf dem Herzen habe und ein gutes Gefühl habe, ein gutes Gewissen vor Gott, heißt es noch lange nicht, dass ich es ausleben muss. Vers 15 zum Beispiel sagt Paulus, denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Er sagt hier, wenn du überzeugt bist und ein gutes Gefühl hast vor Gott, ist es gut. Aber es gibt eine höhere Erkenntnis und die nennt sich Liebe. Es ist das, was er hier in Kapitel 13 in Vers 10 sagt. Die Liebe, Kapitel 13, Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Ja, die Erfüllung des Gesetzes ist nicht, ich höre auf mein Gefühl, auf mein spontanes Handeln und wenn ich jetzt essen will, was mein Bruder stören will, dann esse ich das, weil ich ein gutes Gefühl dabei habe. Paulus sagt, nein, so eine Art von Erkenntnis, würde er jetzt im Korintherbrief sagen, bläht auf, aber er baut nicht. 1. Korinther Kapitel 8, Vers 1. Kommen wir zurück zu diesem Begriff Coram Deo. Coram Deo, vor Gottes Angesicht zu leben, bedeutet nicht widerwillig, mich ihm unterzuordnen. Dass ich immer das tue, was er will, aber ich eigentlich nie will. Es bedeutet, mit Freude und Dankbarkeit seinen Willen zu tun, weil ich erkannt habe, dass es kein größeres Ziel gibt, als ihm zur Ehre zu leben und meine ganze Freude in ihm zu finden. Und das bedeutet manchmal, dass ich meine Gefühle zurückschrauben muss und aus Liebe handle. Deswegen muss ich nicht eben danach leben, mir zu gefallen, sondern kann mich getrost hingeben, für ihn hingeben, als ein lebendiges und ihm wohlgefälliges Opfer. Und ohne dem ewigen Herrn oder diesem Bewusstsein, dass er ewig da ist, dass es eine Ewigkeit gibt, dass ich ihm gehöre, wäre es, Entschuldigung, die dümmste Lebensweise, mein ganzes Leben für jemand anderen zu leben. Ihr erinnert euch an die Umfrage, wo ihr mir hoffentlich alle zustimmt. Es wäre dumm zu sagen, mein Traum ist es, für andere zu leben. Ich will natürlich von meinem Fleisch, von meinem Herz heraus, will ich natürlich für mich leben. Aber weil wir, und dafür wurden wir erlöst, weil wir Coram Deo leben, vor dem Angesicht des Herrn, kann ich mein Gefallen, was mir gefällt, wegsehen und darauf schauen, was dem anderen zur Erbauung und zum Guten dient. Und dabei ist nicht nur mein religiöses Leben gemeint und nicht nur mein religiöses Leben gehört Gott. Es gibt kein religiöses Leben im Leben eines Christen, denn alles in meinem Leben ist religiös. Alles in meinem Leben, was ich tue, ob ich zur Arbeit gehe oder hier an der Kanzel stehe, alles, was ich tue, das tue ich in seiner Gegenwart. Zu jeder Zeit und an jedem Ort gehöre ich ihm allein, ob ich an der Kasse bin oder ob ich meine Teenie leite. Ich gehöre mit Leib und Seele, gehöre ich immer zu ihm und ich lebe immer vor seinem Angesicht. Und genauso beginnt Paulus eben auch in Römer Kapitel 12, eben, dass das ganze Leben, Leib und Seele, ihm gehört, unserem Herrn gehört. Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2. Und diese zwei Verse, die wurden auch schon als das Tor zur Heiligung genannt. In den ersten 11 Kapiteln im Römerbrief redet Paulus über Rechtfertigung. Jetzt ab Kapitel 12 redet er über Heiligung. Und die ersten zwei Verse sind die Grundlage und ziehen sich in allen Kapiteln durch, auch in Kapitel 14. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Nur ein paar Bemerkungen zu diesen Versen. Was unterliegt der Veränderung? Worin sollen wir erneuert werden? In unserem Sinn, in unserem Denken, in unserem Gewissen, in unserem Innersten. Das muss erneuert werden, und zwar nicht von mir. Es heißt hier, werdet erneuert, werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Also es ist etwas, das Gott in mir tut und eine Folge des Evangeliums ist. Er tut es in mir durch seinen Geist. Und die Grundlage dafür ist das Evangelium. Nehmen wir, also die Grundlage für unser Verhalten ist das Evangelium, und wir nehmen jetzt ganz kurz ein paar Beispiele aus Kapitel 14 raus. Tut mir leid, dieses Hin und Her, aber naja, so ist es. Kapitel 14, Vers 3, da heißt es im letzten Satz, also er gibt diese Anweisungen, ja, nicht zu verachten und auch nicht zu richten. Und dann heißt es in Vers 3 im letzten Satz, warum sollen wir den Schwachen aufnehmen? Was ist die Grundlage? Denn Gott hat ihn aufgenommen. Und das ist das, was ich zu Anfang gesagt habe. Auch das Evangelium ist für unser Leben jetzt als Christen, oder gerade das Evangelium, auch jetzt die Grundlage. Dasselbe sagt er in Kapitel 15, Vers 7, und da endet sozusagen dieser Abschnitt von Kapitel 14, Vers 1. Ihr seht jetzt gleich die Brücke, Kapitel 15, Vers 7. Deshalb nehmt einander auf, das klingt wie eine Zusammenfassung, deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Er beginnt, nimmt den Schwachen auf und endet, denn auch Christus hat euch aufgenommen. Die Erkenntnis über die Freiheit meines Essverhaltens oder Trinkverhaltens unterliegt der viel größeren Erkenntnis des Evangeliums von Jesus Christus und seiner Liebe zu mir. Dass er auch mich aufgenommen hat, als ich schwach und verloren war. Ich lege also meine Freiheit zur Seite und handle Christus gemäß an meinem Bruder oder meiner Schwester und sage nicht, die Voraussetzung dafür, dass ich dich aufnehme, ist, dass du genauso denkst wie ich. Nein, ich nehme ihn in seiner Schwachheit auf, weil Jesus auch an mir so gehandelt hat. Die zweite Bemerkung zu Römer Kapitel 12. Erste Bemerkung war, was ist das Veränderliche in diesem Vers? Und die zweite Bemerkung ist jetzt, was ist das Unveränderliche? Was ist das Unveränderliche und wonach sollte sich unser Denken richten? Vers 2, werde verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Und jetzt kommt das Prüfkriterium, jetzt kommt das Unveränderliche, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und es erinnert leicht an die Beschreibung des Gesetzes von Kapitel 7, wo er sagt, das Gesetz ist, ich krieg's nicht hin auswendig, ist gut oder heilig? Heilig, ja. Vers 12. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Also der Wille Gottes ist das, was er in seinem Wort niedergeschrieben hat. Und dorthin soll unser Sinn verändert werden. Sein Wort bleibt in alle Ewigkeit und sein Wille hat auch Autorität über uns, wenn wir zu ihm gehören. Danach sollte sich unser Denken richten und messen lassen dürfen. Ich würde vielleicht nur ganz schnell ein Zitat vorlesen von R.C. Sproul, einem bekannten Prediger, Pastor, Theologe, der aber bereits beim Herrn ist und der wirklich Coram Deo jetzt leben darf. Er lebt jetzt gerade wirklich vor Gottes Angesicht. Und er hat eine gute Zusammenfassung geschrieben, also von dem Gedanken von Coram Deo. Coram Deo ist ein Leben, das vor Gott offen liegt. Es ist ein Leben, in dem alles, was getan wird, für den Herrn geschieht. Dabei ist es egal, was ich tue, egal, ob ich Stahlarbeiter bin, Rechtsanwalt oder Evangelist bin. Der Christ, der sein oder ihr Leben in Bereiche des Religiösen und Nichtreligiösen aufspaltet, hat nicht verstanden, worum es geht. Es ging darum, dass entweder das ganze Leben in Bezug zu Gott steht oder nichts davon. David war als Hirte genauso religiös wie bei seiner späteren Berufung zum König. Coram Deo ist ein Leben, das von Demut vor Gott und nicht von Trotz bestimmt wird. Es ist ein Leben, das von einem Gewissen bestimmt wird, welches sich selbst gefangen bleibt in Gottes Wort. Und es gibt unzählige Beispiele jetzt in der Schrift. Ich würde vielleicht, du hast nicht mehr viel geplant, Andi, oder? Heute im Gottesdienst. Ich würde vielleicht nur ein Beispiel wirklich machen, weil diese Formulierung in Epheser 5 auch wirklich dort auftaucht. Kapitel 6, Epheser Kapitel 6, an dem Beispiel von Sklaven, wir könnten auch Arbeitnehmer sagen. Ihr Sklaven, Entschuldigung, habe ich Vers gesagt? Vers 5 bis 9. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern. Und lest mal diesen Abschnitt mit dem Gedanken von Coram Deo. In Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei. Hier wird es ganz praktisch, was es bedeutet, Coram Deo zu leben und nicht vor seinem Chef zu leben. Es bedeutet, ich arbeite auch, wenn der Chef mich nicht sieht. Und es ist befreiend, weil dann kann ich auch Pause machen und Kaffee trinken und muss mich nicht erschrecken, wenn er mich sieht, weil ich kann sagen, ich arbeite auch, wenn du es nicht siehst. Also nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut, dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Mal bis hierhin. Also hier ein Beispiel davon, was es wirklich bedeutet, vor dem Angesicht Gottes zu leben. Und ich möchte jetzt zum dritten und letzten Punkt kommen. Wir haben gesehen, nicht für sich selbst leben, sondern dem Herrn leben. Und jetzt die Begründung, denn wir gehören dem Herrn. Denn wir gehören dem Herrn. Und damit wir uns beständig an dieses Leben vor Gottes Angesicht erinnern, möchte ich euch zum Schluss drei Motivationen geben, die uns im Alltag daran erinnern und die ich auch aus dem Römerbrief ziehen möchte, beständig vor ihm zu leben. Und ich habe sie eingeteilt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ihr dürft schon mal Römerbrief Kapitel 14 aufschlagen. Und wir kommen zu der ersten Motivation aus der Vergangenheit, aus meinem Blick in die Vergangenheit. Schaut mal kurz, wie Paulus den Eingang in die Heiligung beschreibt. Entschuldigung, Kapitel 12 ist es, Römerbrief, Kapitel 12. Nur den ersten Abschnitt. Römerbrief, Kapitel 12. Da heißt es, ich ermahne euch nun, also er mahnt, geht jetzt in die Heiligung, von der Rechtfertigung zur Heiligung und sagt, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, durch all das, auf der Grundlage dessen, was wir gerade über das Evangelium und über Rechtfertigung aus Glauben allein gehört haben, ermahne ich euch nun. wenn wir vor Gottes Angesicht leben wollen, dann immer mit dem Wissen der Gnade Gottes, die er uns im Evangelium von Jesus Christus geschenkt hat. Unser Leben vor ihm macht uns nicht gerecht, sondern wir leben vor seinem Angesicht, weil er uns bereits gerecht gemacht hat. Erst dadurch hat er uns die Möglichkeit gegeben. Wir leben nicht für uns selbst, sondern dem Herrn. Also im Alltag und im Umgang mit den Geschwistern den Blick in die Vergangenheit, auf das Evangelium nicht verlieren. Dann die zweite Motivation aus der Gegenwart. Und damit kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu unserem Predigttext aus oder Grundlagentext aus Vers 9. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrscht sowohl über Tote als auch über Lebende. Warum ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden? Er schreibt hierzu. Ja, wozu? Ja, all das, was er im Vers davor gesagt hat, nämlich den letzten Vers, es sei nun, dass wir leben, es sei auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn, wir gehören dem Herrn. Damit wir ihm gehören, ist er gestorben und wieder lebendig geworden. Wir leben und sterben dem Herrn, weil er für uns gestorben und wieder lebendig gemacht worden ist. Ein Besitzwechsel hat stattgefunden. Alle, die denken, dass wer für sich selbst lebt, auch wirklich für sich selbst lebt, der lügt sich in die Taschen. Niemand kann für sich selbst leben. Wir gehören entweder dem Teufel oder Gott. Und das ist eben diese verdorbene und verdrehte Nachricht, die uns der Teufel sagen möchte in dieser Welt. Lebe für dich selbst und du wirst ein glückliches Leben haben. Aber er lügt dich an. Denn in dem Moment des Sterbens stirbst du für dich selbst, tatsächlich für dich selbst. Und er wird nicht für dich einstehen. Gott aber sei Dank, dass er uns durch Jesu Tod und seine Auferstehung nicht zur Freiheit berufen hat, ja zur Freiheit, aber unter seine Herrschaft, unter sein Eigentum. Und gerade das ist wahre Freiheit. Wir gehören dem allgegenwärtigen und souveränen Gott. Und ich würde ganz kurz euch etwas vorlesen, was Christen vor 500 Jahren aufgeschrieben haben, nämlich im Heidelberger Katechismus. Der wurde 1563 veröffentlicht und wurde geschrieben für den christlichen Unterricht, wo die Schüler Fragen und Antworten auswendig lernen sollten. Und die erste Frage in diesem christlichen Unterricht lautet: Was ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben? Das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage, die wir uns stellen müssen in diesem Leben. Und die Antwort lautet, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus der Gewalt des Teufels erlöst, und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters nicht ein Haar von meinem Kopf fallen kann. Ja, dass mir alles zur Seligkeit dienen muss. Römer Kapitel 8. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Ist das nicht in Wahrheit der einzige Trost, dass wir hier im Leben und auch im Moment des Todes haben? Das ist das Evangelium von dem Herrn zu gehören. Wir gehören dem Herrn. Wenn wir also Coram Deo vor Gottes Angesicht leben wollen, dann den Blick in die Vergangenheit auf das Evangelium und meine Rechtfertigung und auch mit dem Blick in die Gegenwart, dass ich ganz und gar meinem treuen Heiland gehöre, in jedem Moment meines Lebens, selbst wenn es der letzte Atemzug ist meines Lebens, ich tue diesen letzten Atemzug in den Händen meines treuen Heilands. Und die dritte Motivation, und dann höre ich auf, ist die Motivation aus der Zukunft. Vergangenheit, Gegenwart und jetzt aus der Zukunft. Denn bevor Paulus in Kapitel 14 kommt, endet er Kapitel 13 mit dem Blick in die Zukunft. Also das bedeutet mit dem Blick auf Jesu kommen. Kapitel 13, Vers 11 und 12. Er sagt in Vers 10 noch, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Und jetzt sagt er, und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lass uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Wichtig, und ich möchte vielleicht noch mal einen Vers lesen, der gleich nach unserem Predigttext kommt, nämlich Vers 10 und 11. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Und wichtig hierbei ist, dass wir nicht in Panik verfallen, dass wir uns bewusst machen, wie stehen wir vor Gott. Wir stehen als Gerechtfertigte, als in Jesus Christus Gerechtfertigte vor Gott. Auch wenn Paulus hier vom Richterstuhl spricht, ist es unser liebevoller Vater, der vor uns ist, in Jesus Christus. Und diese Zeit, da geht es nicht um unsere Rettung, sondern es geht darum, was wir mit dem Evangelium in unserer Hand, mit dem Evangelium in unserem Herzen, wie wir damit umgegangen sind. Etliche Beispiele bringt uns Jesus. Eines davon ist das Gleichnis von den Talenten. Haben wir das Evangelium verzehnfacht? Haben wir es verdreifacht? Oder haben wir es vergraben, weil wir Angst vor Jesus haben, weil wir ihn nur als strengen Richter kennen? Und wenn das unser Blick auf Jesus ist, dann haben wir Rechtfertigung und Heiligung vertauscht. Damit das Evangelium auch noch nie verstanden. Denn dann bewerte ich meine Werke als heilsentscheidend und nicht die Werke Jesu. Meine Taten kommen erst nach meiner Rechtfertigung vor Gott. Und deshalb darf ich ihn mit freudigem und herzerfülltem Leben dienen. Liebe Gemeinde, ich hoffe, es hat euch ermutigt und auch Freude bereitet, vor Gottes Angesicht zu leben. Und ich würde das Lobpreisteam bitten, ne? Könnten wir das letzte Lied nochmal singen? Weil ich habe das Gefühl, dass wenn wir über die Zukunft, den Blick auf die Zukunft richten und vom Richterstuhl reden, dass es uns Panik macht. Aber das ist nicht mein Anliegen. Ich hoffe, es kam rüber. Und dieses Lied hat es so gut ausgedrückt, und diese Freude auch bereitet auf unsere Zukunft, dass wir eines Tages wahrhaftig mit unseren Augen vor Gottes Angesicht stehen werden. Amen.